Herzlich willkommen, mein Name ist Benjamin Lehmann und ich begrüße euch zur zweiten Folge von unserem Podcast Digital Journal GSW zu allem Digitalen an, in und um die Lehre an der TU Dresden. Was ist Digitalisierung? Ist das nur das Verschieben von Präsenzvorlesungen in Zoom oder kann man digitale Lehre nicht weiterdenken, wie das Arbeiten mit künstlicher Intelligenz zum Beispiel? Ich habe mich für euch mit Professor Dr. Thomas Köhler unterhalten, der tatsächlich an so einem Projekt arbeitet. Professor Dr. Thomas Köhler hat einen beeindruckenden Lebenslauf, wie ich finde, und darum möchte ich den nochmal ganz kurz hier vorstellen. Zunächst hat er Psychologie und Soziologie an der Friedrich-Schiller-Universität Jena und am Liberal Arts College Swarthmore in den USA studiert und sich bereits in der Diplomarbeit Anfang der 90er Jahre über sozialpsychologische Prozesse in der computervermittelten Kommunikation auseinandergesetzt. Seit 2005 ist er Professor für Bildungstechnologie am Institut der Berufspädagogik der Fakultät für Erziehungswissenschaften an der TU Dresden. Außerdem geschäftsführender Direktor des Instituts für Berufspädagogik und Direktor des Medienzentrums der TU Dresden. Auch Sprecher des Arbeitskreises E-Learning der Landeshochschulkonferenz in Sachsen seit 2007 und zu guter Letzt leitet er zahlreiche Forschungsprojekte. Hören Sie nun das gemeinsame Interview.
So, dann erstmal guten Tag, Herr Professor Dr. Köhler. Sehr schön, dass Sie Zeit gefunden haben, mit uns über Ihr Projekt an der TU Dresden zu sprechen. Ja, Herr Professor Dr. Köhler, Sie haben hier bei uns an der TU das Projekt Tech for Conf KI. Können Sie uns kurz in einigen Sätzen beschreiben, was genau dort gemacht wird? Was ist der Zweck dieses Projekts?
Ja, sehr gern. Herr Lehmann, Ziel des Projektes Tech for Conf KI ist in Weiterführung der seit ungefähr 3 Jahren bereits erfolgten Entwicklung im Rahmen des Projektes Tech for Conf, die digitale Technologien einzusetzen, um Lehrkräfte zu unterstützen, Studierende zu begleiten. Und das Besondere dabei ist, dass wir jetzt nicht klassische Kommunikationskanäle digitaler Form wählen, sondern dass wir KI-Technologien zum Einsatz bringen, die mit den Lehrpersonen, aber auch mit den Studierenden textbasiert kommunizieren oder Interaktionen herstellen und diese textlichen Interaktionen dann auch dazu genutzt werden, um fachspezifische Beratung für Studierende oder fachspezifisches Feedback für Studierende individualisiert bereitzustellen. Das heißt, die Lehrkraft wird in ihrer Tätigkeit ergänzt durch ein KI-System, welches textsprachlich mit Lernenden direkt kommunizieren kann.
Okay, ich habe mir das natürlich schon mal ein bisschen angeguckt im Vorfeld. Können Sie da ein konkretes Beispiel nennen? Zum Beispiel haben Sie diesen Litbot?
Ja, also wir setzen einen sogenannten Chatbot ein und dieser Chatbot bietet die Möglichkeit, dass Studierende sich an diesen Chatbot wenden mit Fragen oder mit textlichen Entäußerungen und dann diese Texte durch den Chatbot prüfen lassen. Das heißt, ein Feiertext wird durch den Chatbot ausgewertet und beispielsweise mit dem Wissen in der jeweiligen Fachdomäne abgeglichen, welches dem Chatbot aus einer vorangehenden Lernphase vertraut ist.
Okay. Welche Modelle oder Konzepte haben Sie denn zur Entwicklung von diesen Chatbots eingearbeitet? Also was steht da im Hintergrund, wie dieser Aufbau von diesen Chatbots funktioniert?
Den technischen Aufbau, das würde ich lieber meine Kollegen aus Halle, Aachen und auch andernorts, also vom DFKI, Deutschen Institut für Künstliche Intelligenz, beantworten lassen. Und prinzipiell als Bildungstechnologe oder Lerntechnologe steht für mich im Hintergrund ein verändertes Rollenverständnis. Wir haben also eine Theorie des digitalen Lernens entwickelt und dort gehen wir der Frage nach, inwieweit es sinnvoll ist und auch zu veränderten Einsichten hinsichtlich erforderlicher Interaktions-, Kommunikationsprozesse, aber auch Kompetenzen seitens der Lehrenden führt, wenn wir uns darauf verständigen, dass Lernende wie auch Lehrende ebenfalls nur in einer datenbasierten Form einander gegenübertreten. Das heißt, ich nicht klassisch persönlich der Lehrkraft begegne als Studierender, sondern ich meine Daten mit den Daten der Lehrkraft abgleichen lasse. Und an so einer Stelle tritt dann sozusagen natürlicherweise auch ein KI-System mit in einen Interaktionsprozess ein. Und wir merken auf einer solch konzeptionellen Grundlage auch ganz abstrakt, dass das durchaus sehr sinnhaft sein kann und versuchen das dann aber auch in die konkreten Handlungen, die konkreten Lehr- und Lernaktivitäten in ganz regulären Unterrichtsfächern oder Studienfächern zu integrieren.
Okay. Sie sind ja mittendrin in der Forschung. Haben Sie da schon Feedback bekommen? Es ist ja letztlich der Faktor Mensch, sicherlich für viele Teilnehmer da eine große Frage philosophisch. Haben Sie da positives oder auch weniger positives Feedback schon bekommen von den Probanden?
Super Frage. Ich hatte ja eben gesagt, wir beziehen reguläre Lehrveranstaltungen ein. Das heißt, wir haben jetzt nicht das eine experimentelle Seminar, was irgendwo im Lab stattfindet, sondern wir sind tatsächlich im Feld unterwegs. Und wir haben unsere Studierenden beispielsweise im letzten Jahr in einem kleinen Essay darüber reflektieren lassen, ob sie sich vorstellen können, mit solchen KI-Werkzeugen zu arbeiten. Man muss dazu wissen, die Studierenden, die wir hier im Dresdner Testbed betreuen, sind angehende also sind Lehramtsstudierende, insbesondere im beruflichen Lehramt, da wir eben im Lehramt berufsbildende Schulen unterrichten. Und was für uns überraschend, ernüchternd, auf jeden Fall hochgradig relevant war, war zu sehen, dass die Vorstellung, die Studierende heutzutage bisher haben, über die Möglichkeit, mit KI-Systemen zu kooperieren im Rahmen von Wissenskooperationen, Lehrprozessen oder eben auch eigenen Lernprozessen, dass diese Vorstellungen nur sehr dürftig ausgeprägt sind. Viele Studierende können damit gar nichts anfangen. Wir haben einfach keine Vorstellung, worum es da geht. Es gibt also da ein Wissensdefizit. Und ich würde mal sagen, das steht noch im Vordergrund, bevor es zu tatsächlichen Berührungsängsten oder vielleicht einer Ablehnung oder auch einer Euphorie kommt. Es gibt einige Studierende, ich habe das kürzlich beobachten können, die dann, wenn sie in eine praktische Handlungssituation kommen, wo sie zum Beispiel dann konkret erleben können, wie sie mit einer solchen Technologie kooperieren oder interagieren, dann plötzlich überrascht sind, extrem neugierig sind und auch durchaus sehr angetan davon sind, welche Art von Leistung oder welche Art von, ja, ich würde schon sagen, auch bildungsbezogener oder pädagogischer Tätigkeit möglich wird. Und dann fangen die Fragen an.
Okay, also auf Seiten der Lernenden sozusagen ist viel Positives, aber eben auch, wie Sie sagten, da fehlt noch quasi auch ein Wissen, um überhaupt das zu beurteilen. Wie sieht es denn mit den Lehrenden aus, die natürlich in den Lehrveranstaltungen das auch mitnutzen? Wie haben die das Feedback gegeben?
Naja, spannende Frage. Also zum einen arbeiten wir insbesondere in Testbeds, die tatsächlich sich freiwillig bereit erklärt haben. Nicht bloß hier in Dresden, sondern auch darüber hinaus. Und dort sind die Lehrkräfte, egal ob nun wissenschaftliche Mitarbeiter oder Professoren, Professorinnen, A, überschaubar in der Zahl, B, aber eben auch tatsächlich interessiert. Das heißt, die Gruppe ist mit Sicherheit nicht repräsentativ für die Breite. Wenn ich mich mit Kolleginnen und Kollegen unterhalte, die mit dieser Technologie bisher nichts zu tun haben oder die fragen, was macht ihr denn da oder denen ich versuche, das Projekt und auch die Entwicklung nahezubringen, dann ich will nicht sagen, die Skepsis groß, aber auch da ist sozusagen vielleicht noch viel Erklärungsbedarf erforderlich. Wir haben es auf Tagungen vorgestellt, bei Lehrkräften vorgestellt, haben mit denen intensiv diskutiert. Da gab es durchaus auch ethische Bedenken über betreffend einen solchen technologiebasierten Ansatz. Andererseits begegnend, dass vielen Lehrkräften auch in anderer Form im Alltag, dass sie textsprachlich oder sogar natürlichsprachlich mit technischen Systemen, computerbasierten technischen Systemen zum Ziel der Wissenskooperation auch interagieren. Und insofern ist das immer stärker auch im Alltag präsent. Und dann ist es für einige überraschend und auch im positiven Sinne überraschend, dass das denn tatsächlich auch schon in den Lerninfrastrukturen oder Lehrökologie einer, in unserem Fall ja technischen Universität, konkret angekommen ist. Insofern gibt es eine Offenheit dafür und wir erleben häufiger jetzt auch Fragen von oder Nachfragen, Anfragen aus dem Kollegenkreis dahingehend, ob man denn selbst das auch aufgreifen könnte für das eigene Fachgebiet. Also diese Fragen haben zugenommen. Das war vor 3 Jahren nicht der Fall. Inzwischen haben wir da regelmäßig Gespräche. Ich würde mal sagen, wir sind immer noch in der frühen Phase, aber das Feld öffnet sich und es bedarf dann aber eben auch entsprechend geeigneter Wissens- oder Trainingsangebote, Unterstützungsangebote für die Lehrkräfte. Bei uns läuft das zum Teil über das Team virtuelle Lehre hier an der TU Dresden im Bereich Geistes- und Sozialwissenschaften. Da sind wir auch ganz dankbar dafür, dass wir einen engen Connex haben und da auch eben zumindest diese Art von Zugang, das Wissen darüber verbreitet werden kann, auch außerhalb des engeren Projektteams.
Okay, Sie haben ja gesagt, es sind schon Lehrende, vor allem jetzt aus der Berufsbildung. Wer ist denn, da wir ja viele Lehrende an der TU Dresden haben, wer ist denn so für Sie, für die Forschung erstmal von Interesse? Wenn jetzt Leute sich melden würden, wer jetzt sagen würde, oh, das wäre was für mich, wer wäre für Sie von Forschungsinteresse?
Also begrifflich würde ich gleich mal korrigieren, das ist keine Berufsbildung, die wir betreiben, sondern wir bilden die Berufspädagogen und Pädagoginnen aus. Berufsbildung wäre dann, wenn es um die duale Ausbildung geht oder vielleicht auch die betriebliche Weiterbildung. Natürlich sind die Lehrkräfte, die wir im Augenblick ausbilden, diejenigen, die dann in der beruflichen Bildung tätig werden, zumindest auf Seiten der Berufsschulen oder vielleicht auch andernorts, je nachdem, wo sie ihre Arbeitstätigkeit dann aufnehmen oder fortführen. Das Ziel ist schon, auch diese Technologien für Lernprozesse im Hochschulbetrieb, aber auch im schulischen, im berufsbildenden Bereich und im Bereich der betrieblichen Fortbildung zu erschließen und Projektpartner oder beziehungsweise Akteure, mit denen wir zusammenarbeiten, sind einmal Bildungswissenschaftlerinnen, die sich gut vorstellen können oder die Interesse daran haben, mit Daten zu arbeiten. Muss sehen, dass mit dieser Art von Technologie natürlich der Lernprozess auch durch neuartige Datenspuren sozusagen angereichert wird, die man nutzen kann, um den Prozess zu begleiten, anders zu begleiten. Daran haben viele Interesse. Das ist auch ein Know-how, was oder eine Möglichkeit, die nicht bloß Bildungswissenschaftler und Bildungswissenschaftler interessiert, sondern eben auch die Ingenieurwissenschaften oder viele andere Domänen hier an der Hochschule. Vielleicht beantwortet das erstmal Ihre Frage.
Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank. Sie haben jetzt schon beschrieben, also was Sie grundsätzlich technisch machen, was Sie in den Kursen teilweise machen und wie das schon ankommt. Was ist denn das, was das Projekt so allgemein gesprochen jetzt schon gerade kann in der aktuellen Forschungsphase? Und was wäre das, was Sie sich wünschen, was Sie glauben, was das Projekt in Zukunft leisten wird am Ende Ihrer Forschung, mitten in Ihrer Forschung oder vielleicht auch darüber hinaus? Was ist Ihr Ziel für diese Mentoring-KI? Was soll die im Idealfall leisten?
Also was das Projekt jetzt schon kann, ist, dass wir zu ausgewählten Fachdomänen in der Lage sind, textsprachlich mit Lernenden zu interagieren, individuell spezifisch Rückmeldung zu geben in ausgewählten Aufgabenkonfigurationen. Ich hoffe, dass wir während dieser jetzigen Projektphase-Laufzeit dahingehend uns weiterentwickeln, dass wir noch weitere Domänen erschließen können, also neben den bisherigen Fachgebieten, die in Leipzig, Halle, Dresden und andernorts betreut werden, weitere Fachgebiete hinzukommen und dass wir da in eine größere Breite kommen. Das ist ein Aspekt. Ich bin mir auch sicher, dass wir hinsichtlich der Aufgabentypen oder der Interaktionsformate, die wir bereitstellen, sei es eigene Texte bearbeiten oder eigene Texte bereitstellen und dann dem Chatbot übergeben zur Kontrolle oder KI übergeben zur Kontrolle, zum Feedback oder vielleicht auch anderen Aufgaben, dass wir da weiterkommen und auch vielleicht sogar neuartige Formate detektieren. Wir haben hier in Dresden in unserem Testbed beispielsweise ein lehrveranstaltungsbegleitende Lernstandsfeststellung implementiert. Das heißt, wir haben eine Klausur, die bisher am Ende des Semesters stattfand, auf mehrere Termine aufgeteilt und Studierende können lehrveranstaltungsbegleitend davon teilweise unter Interaktion mit dem KI-System praktisch in Teilen ihre Lernstandsfeststellung abliefern. Das führt zu einer veränderten Aktivierung, das führt zu einer veränderten Begleitung auch der Studierenden während des Studienprozesses über das Semester hinweg. Ich kann mir vorstellen, dass solche jetzt noch prototypischen Szenarien Schule machen und dass es uns auch noch gelingt, das noch etwas feingranularer zu gestalten. Vielleicht, dass dann nicht bloß sozusagen Lernstandsmessungen im engeren Sinne umgesetzt werden, sondern dass wir vielleicht auch Entäußerungen von Studierenden textlicher Natur per se mit einbeziehen können. Also da ist noch viel Luft nach oben und das ist natürlich immer auch mit erheblichen Aufwänden verbunden, ein neues Szenario erstmal zu bestimmen, diesen Use Case zu identifizieren, zu definieren, technisch umzusetzen und dann auch noch in der Lehrveranstaltung einzuführen. Das ist so eine Baustelle, eine andere Baustelle wäre oder eine andere Entwicklung. Das ist nicht das einzige Projekt, in dem wir mit Chatbot-Technologien arbeiten. Wir haben auch ein anderes Vorhaben, wo wir im internationalen Vergleich tätig sind. Und ich denke, da entsteht auch eine Kompetenzlandschaft oder eine Forschungslandschaft gerade. Wir starten gerade auch eine neue Forschergruppe in diesem Bereich situierten KI-basierten Mentorings. Und ich denke, dass es uns auch gelingt, in diesem Forschungsprojekt auch international vergleichend dann Gestaltungsansätze zu identifizieren, aber eben auch empirisch begründet Aussagen machen zu können über die Wirksamkeit der jeweils entwickelten Szenarien oder Gestaltungsansätze.
Okay. Es klingt für mich jetzt erstmal der Vorteil, der mir augenscheinlich wird, dass dadurch, dass die KI bestimmte Dinge wie Feedback und sowas geben kann, Mentoring-Sachen übernimmt, dass es für Lehrende und auch Lernende vor allem den Faktor Zeit verbessert. Ich habe als Lernender eine bessere Betreuung und als Lehrender einfach mehr Zeit, um mich intensiver um meine Lernenden zu kümmern. Mhm. Sehe ich das richtig oder wie würden Sie das vielleicht kommentieren?
Ja, wir haben bei einem der Ansätze, also es geht darum, per se darum, das Mentoring zu verbessern. Das hat viel damit zu tun, dass die Lehrkräfte in dem akademischen Massenbetrieb, aber auch in der Schulklasse mit 30 Schülern, Schülerinnen ja gar nicht in der Lage sein können, allen individuell permanent Feedback zu geben. Weil sie nicht in der Lage sind, die Personen zu beobachten, das zu differenzieren, nicht die Zeit haben, wie sie korrekt sagt, Rückmeldungen zu geben und. Hier ist das System auf jeden Fall oder ist eine solche technologische Lösung viel besser geeignet, individuell zu unterstützen, Feedback zu geben. Wir haben aber auch, sind dabei, Szenarien zu entwickeln, wo wir mit einer Idee von Human in the Loop neuartige Beratungssituationen herstellen, indem wir beispielsweise das KI-System in erster Instanz nutzen und wenn dann das KI-System nicht in der Lage ist zu reagieren, dann schaltet das KI-System automatisch die Lehrkraft ein. Ja, das ist eine ganz neue Herangehensweise. Ein Lehrbuch mag das nicht können, aber eben diese Art von Software-Technologie, die ist in der Lage dazu, kann dann also tatsächlich auch die Lernenden bedarfsgerecht mit der Lehrperson in Kontakt bringen und unterstützt damit beide, sowohl die Lernenden als auch die Lehrperson.
Das ist sehr interessant. Was mich jetzt aber auch nochmal interessiert, Sie sind jetzt ja quasi schon in einer neuen Forschungsphase. Welche Technologien neben denen, die Sie schon genannt haben, werden denn jetzt noch zusätzlich mit umgesetzt? Oder welche KI-Technologien nutzen Sie denn da konkret, die vielleicht anders sind als in der vorhergehenden Forschung? Also das, was Sie jetzt jenseits der anderen Kollegen nennen können, was technisch jetzt nicht so komplex wird.
Also für mich ist es wichtig, dass wir nicht mehr in der Situation sind, dass wir die Domänen von Hand nachsortieren müssen und dass die KI uns dabei unterstützt, dass wir tatsächlich automatisiert damit umgehen können. Ein weiterer Aspekt sind sogenannte virtuelle Agenten. Da denken wir insbesondere darüber nach, dass wir diese auch in verschiedenartige Umgebungen hineinbringen und dass wir denen auch so einen anthropomorphe Merkmale geben. Bis jetzt sind wir sozusagen da in einer Eindimensionalität, ja. Also wir sind Bei Text, die sind nicht ohne weiteres als Personen erkennbar. Wir denken aber auch an Display-Technologien, Holographie oder ähnliches, um dann mit anderen Visualisierungen vielleicht auch nochmal ansprechendere Situationen oder aktivierendere, wirkungsvollere Kooperationssituationen herzustellen. Und natürlich muss man sehen, dass die Lernumgebung, in denen wir uns zurzeit bewegen, die sind ja als sozusagen größere Infrastrukturen der Kontext dafür. Wir merken aber auch, dass die Studierenden immer stärker mit mobilen Geräten arbeiten und entsprechend auch vielfach gar nicht mit dem Laptop, Tablet gelernt wird, sondern dass Smartphones, also kleine Geräte verwendet werden und wir dort auch dann der Frage nachgehen, wie müssen Dinge oder wie muss sozusagen die Präsentation konfiguriert sein, damit sie passend wahrnehmbar ist und über welche Ausgabeformate oder Kanäle kommt das und dann spielen auch Apps eine Rolle, die es zurzeit so noch nicht gibt.
Also werden auch noch Apps integriert, die müssen dann noch programmiert werden dann wahrscheinlich.
Genau so ist es.
Okay, vielleicht eine letzte Frage, die mir noch aufgekommen ist. Wenn ich jetzt Dozent, Dozentin oder irgendwie lehrtätig an der TU bin und habe das jetzt gehört und denke, boah, das ist ja total super, aber ich habe schon Angst vor dem Beamer oder manchmal Sachen, was bei Opal anders programmieren. Wie groß muss die technische Hemmschwelle sein oder was muss ich denn überhaupt können und technisch mitbringen, um bei Ihnen jetzt zu sagen, ich probiere mich jetzt hier mal aus mit dieser KI, ich möchte das mal machen?
Also, wir versuchen, die Hemmschwelle möglichst niedrig zu legen. Dahingehend gelingt uns das auch ganz gut, dass wir alle Studierenden mit einbeziehen und jetzt nicht das Spezialseminar ausschließlich dafür nutzen würden. Also kein Vertiefungsseminar, sondern ganz reguläre Lehrveranstaltung. Wir sind in der glücklichen Situation, dass wir ab dem nächsten Wintersemester 2023, 2024 im neuen Modul Medienbildung für alle Lehramtsstudierenden der verschiedenen allgemeinbildenden und der berufsbildenden Lehrämter dieses Modul verpflichtend anbieten und dass wir für alle Studierenden diese Technologien bereitstellen im Rahmen der regulären Lehrveranstaltungen und da auch niederschwellig in beispielsweise den Vorlesungen die Nutzung dieser Werkzeuge nicht bloß anbieten, sondern sie auch gemeinsam trainieren, sodass die Studierenden einen Eindruck davon bekommen und erste Kompetenzen, aber auch vielleicht Fertigkeiten entwickeln können, ja, damit selbst zu arbeiten und das dann später vielleicht auch in Kooperation mit ihren Schülerinnen und Schülern in der allgemeinbildenden Schule oder in der Berufsschule einzusetzen. Also insofern geht es uns darum, dass wir die Schwelle möglichst niedrig halten und auch helfen, gegebenenfalls bestehende Ängste oder Vorbehalte ja, nicht komplett zu nivellieren, aber damit eben trotzdem produktiv umzugehen und sich nicht davon verleiten zu lassen, dann und die Nutzung dieser Werkzeuge komplett zu vermeiden.
Okay, also man ist sozusagen nicht alleingelassen, man ist gut behütet und wird an die Hand genommen, wenn man sagt, ich interessiere mich dafür. Das klingt auf jeden Fall gut, auch an der TU, nicht nur für die berufsbildenden Schulen.
Ja, und wir nehmen auch alle die an der Hand, die sagen, wir interessieren uns nicht dafür, weil natürlich die Erwartung ist, dass eine entsprechende Professionalisierung von angehenden Lehrkräften auch stattfindet und sie eben mit den bildungstechnologischen Infrastrukturen zeitgemäßer Form auch umgehen können, in jedem Fall handlungssicher sind.
Okay. Ein vielversprechendes Projekt. Ich bin sehr gespannt, wie sich das in der Zukunft entwickeln wird. Da hat sich ja durch die Technik, glaube ich, generell die lehrenden Berufe sowieso verändern, die pädagogischen. Ich danke Ihnen vielmals, Herr Köhler, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um mit uns über Ihr Projekt zu reden und ja, wünsche Ihnen ansonsten noch einen schönen Tag.
Vielen Dank, Herr Lehmann, für das Interview.
Das war unser Interview mit Professor Dr. Köhler. Wenn Sie Interesse an seinen Projekten haben und sich fragen, ob auch Ihr Kurs an dem Forschungsprojekt teilnehmen kann, finden Sie weitere Informationen im Internet auf der Homepage der TU Dresden unter tu-dresden.de/gsw/ew/ibbd/bt. Die Seite der Professur für Bildungstechnologie und weitere Internetlinks finden Sie auf unserer Homepage unter tu-dresden.de/gsw/der-bereich/services/digitale-lehre. Und seien Sie auch beim nächsten Podcast dabei. Die Einladung erfolgt wie zuletzt auch über den Newsletter des Bereichs. Mein Name ist Benjamin Lehmann und ich hoffe, wir hören Sie beim nächsten Mal wieder.